Du bist mein wildester Traum. Du bist ja, mein ja. Wild. Du bist mein wildester Traum.
Ich sehe einen riesen Deswegen meinst du, die wird ein bisschen komisch, weil es dein eigener fucking Song ist, Digga.
Ja, ist unangenehm, ey.
Ja, willkommen im Social Media Game. Da musst du dich noch mehr dran gewöhnen, dass du deinen eigenen Song die ganze Zeit singen musst und promoten musst.
Ist
und
das unangenehm, ey. Richtig unangenehm gewesen. Mhm. Oh je.
Ja,
das
um meine,
hätte ich auch nicht gedacht.
Um meine Pflicht zu erfüllen, das war Wildest Dreams von Mama. Und zu dem bin ich sowas von abgegangen letzten Samstag, Alter. Junge, ja, Junge.
Ich dachte, wir quatschen ein bisschen über die Show, aber ehrlich gesagt, mach ich das nicht normal. Es ist ja richtig unangenehm.
Ich glaube, ich habe das auch nur einmal gemacht. Ich glaube, ich. Oder nee. Habe ich schon mal meine eigene Hook gesungen? Nee, ich glaube nicht.
Doch, ich glaube, das ist tatsächlich schon mal vorgekommen, aber trotzdem unangenehm. Mach ich nie nochmal.
Echt? Ist es schon mal vorgekommen? Ich dachte immer nur Playlist, aber das finde ich aber auch Grenzlevel unangenehm.
Grenzlevel, ne?
Grenzlevel unangenehm.
Ja, finde ich auch. Naja, egal. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Damit müssen wir jetzt alle leben.
Ja. Gut, Leute. Ey, wir müssen heute ein bisschen zack, zack, zack machen. Als wäre schon wieder fast passiert, dass wir einfach keine Hooklines-Folge geschafft hätten aufzunehmen. Weil wir beide busy as fuck sind diese Woche. Deswegen würde ich sagen, lass mal direkt reinstarten. Wir haben nämlich viel zu bereden über eure Show. Und wir wollen nicht, dass es so eine kranke Stressfolge wird. Genau. Oder? Let's go.
Warte kurz.
Hast du Bock?
Ja, ich habe übelst Bock. Let's go. Merhaba, Johnnito-Mäuschen. Was geht ab, Schatz, na?
André, mein Lieber, du kleiner Rockstar, Alter. Was geht ab, du? Du einmal im Jahr, Rockstar.
Echt so? Na, wie fandest du die Show, Schatz?
Ja, hey, sag mal, ich muss sagen, gespannt. Props. Ich fand's geil. Geile Lightshow, geiler Club, geil viele Leute da. Echt cool, was ihr da in eurer Heimatstadt auf die Beine gestellt habt. Ich habe immer wieder gedacht, also was das Setup angeht, kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden, aber ich habe dann mal, habe ich mich mit Vince überhalten, wie viel Geld ihr für diese Show ausgegeben habt und wie lange ihr sie promotet habt, da dachte ich, okay, doch nicht. Ja, okay, aber vielleicht doch nicht, Digga. Weil, also, das einmal im Jahr zu machen, okay. Ich mache ja auch Musikvideos und keine Ahnung was, so für sehr viel Geld. Aber also wenn man das in größerem Format machen will, dann müsste es schon nochmal deutlich besser laufen.
Das stimmt allerdings. Also, ja, nee, würde ich auch keinem empfehlen, ey.
Ja, also es ist schon krass. Ich habe das ja alles sehr nah mitbekommen. Müssen wir die HooklinerInnen abholen. Also, Freunde. André hat seine Show gespielt mit Mama, seiner Band zusammen. Und ich war natürlich auch am Start. Ich habe mir das mit meiner Frau richtig hart reingegönnt.
Ich habe mich auch richtig doll gefreut, dass ihr da wart. Johnny kam quasi. Wir waren schon sehr früh in der Location, in der Venue und haben alles aufgebaut und einen Soundcheck gemacht und alles so. Und Johnny kam quasi im perfekten Moment einfach, als unser Support-Act Deslin Soundcheck gemacht hat. Weil das sind ja immer dann die Momente, wo man einfach selber so ein paar Minuten hat. Einfach
ja, dann hast du so eine Stunde zum Chillen.
Ja, und ich meine, du kamst wirklich einfach in den perfekten Moment.
Ich weiß das natürlich auch immer, wann man ungefähr so ein bisschen chillen kann. Und davor ist es halt einfach nur Abfuck, wenn da Leute irgendwo im Weg rumstehen. Deswegen haben wir uns schön noch ferngehalten. Und dass es dann so perfekt passt, das hätte ich natürlich auch nicht wissen können. Aber also, ich weiß natürlich, so eine Stunde, dreiviertel Stunde vor Showbeginn, oder zumindest wo dann der Support auf die Bühne geht, da hat man dann Zeit, um zu relaxen und so. Aber deswegen habe ich auch vorher nochmal gefragt, ey, ist das überhaupt cool, wenn wir in Backstage kommen? Weil ich kenne das von mir, so ich brauche vor einer Show nochmal so 20 Minuten nur für mich alleine und der Band. Einfach nur, um kurz in Modus zu kommen, so, ne? Also,
ja.
Weil vorher hängen dann halt da alle ab und ich meine, ihr seid ja dann auch ein bisschen früher runtergegangen hinter die Bühne. Das waren dann wahrscheinlich eure 15 Minuten.
Total, ja.
Aber also ich brauche die auch immer. Deswegen hatte ich da versucht, sehr sensibel zu sein, aber es war total schön, da mit euch abzuhängen. Ich weiß auch, Karen hat meiner Frau hat super auch gefallen. Die ist ja, die, das, und das ist ein Kompliment, weil die ist selten, fühlt sie sich wohl in so Johnny-Berufs-, Johnny-vom-Dahl-Kontexten, weißt du, wo ich halt so eine Doppelrolle spiele. Einerseits sind wir da dann halt auch privat natürlich, andererseits kenne ich die meisten Leute, die ich dann da gesehen habe. Bei dir ist es jetzt so ein Mittelding natürlich, weil wir auch einfach Freunde sind, aber meistens, die meisten Leute, die ich da getroffen habe, kenne ich aus Berufs-, aus Berufszwecken so oder wegen so, ne? Und dementsprechend behandeln die mich halt auch wie Johnny vom Dahl und nicht der Privat-Johnny so. Und das ist hier ja, immer, sie mag das immer nicht so und ich kann das auch total nachvollziehen. Und sie hat aber gesagt, ey, es war ein richtig geiler Abend, richtig nice. Auf der Autofahrt zurück haben wir uns unterhalten. Es war mega geil. Also Props, was ihr da an die, auf die Beine gestellt habt, das kannst du ja an deinem Team nochmal weitergeben. Das habe ich denen aber auch, glaube ich, allen schon mal gesagt, wenn ich, als ich ihnen einen Kuss auf die Nuss gegeben habe.
Marie.
Und ja, also crazy. Ich habe zu Vince die ganze Zeit gesagt, so, und jetzt deutschlandweit. Also, weil ich glaube, wenn man solche Dinger deutschlandweit irgendwie so auf Tour oder so hinkriegt, dann geht es einem schon echt gut. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich crazy, wie lokal ihr zieht. Und er sagt dann immer, ja gut, aber also 20 Kilometer aus Erfurt raus und dann geht es alles nicht mehr und so. Also ich finde schon ja, spannend, wie das nicht bei in dem Maße. Ist.
Das ja, stimmt ja, schon. Das stimmt schon. Es ist schon krass gewesen. Wir waren am Ende eigentlich so gut wie ausverkauft. An der Abendkasse ging nochmal einiges weg und es war einfach voll. Und das war schon beeindruckend, dass einfach so viele Leute gekommen sind, um uns zu sehen. Und es ist einfach so, wenn wir außerhalb von Erfurt spielen, würden wir auf jeden Fall nur einen Bruchteil davon ziehen. Ich würde mal sagen, in Berlin würde ich es so schätzen, dass wir da 50 Leute, 50 bis 100 vielleicht, also kleiner, viel kleiner kann man ja nicht spielen.
Ja, ja, voll. Ja.
Viel kleiner ist ja dann ein Wohnzimmerkonzert für 5. Aber ansonsten ginge das ehrlich gesagt in dem Ausmaß nur in Erfurt. Und es hat sich aber auch wirklich gelohnt. Also wie gesagt, das nochmal in der City zu machen, wo man wohnt, wo man sich das alles aufgebaut hat, ist schon irgendwie geil. Es war auch wirklich ein nices Ding. Und was mich wirklich gefreut hat, es waren jetzt nicht so viele bekannte Gesichter, sondern einfach wirklich Fans, die auch von weit her gekommen sind, weil wir eine Show spielen im ganzen Jahr und die sind dann einfach dahin gekommen. Aus Berlin, aus Frankfurt, aus Köln, aus sonst woher sind die nach Erfurt gekommen und haben unsere Show sehen wollen und das fand ich schon richtig geil und ich bin dankbar für, keine Ahnung, für jede Karte, die verkauft wurde, für das T-Shirt, das gesellt wurde. Du hast ja auch einen Pulli gezockt.
Ja, voll. Dauerschleife habe ich den
dann. Beziehungsweise kriegst du ja noch einen. Den hast du mir ja dann wiedergegeben, weil er dann doch nicht gepasst hat.
Nee, du hast mir einen mitgegeben. Wir haben uns dann noch am Merchstand gesehen.
Ah, ja, stimmt. Ja, ja. Stimmt.
Das wäre jetzt meine Chance gewesen, noch einen abzukassieren. Nee, Digga. Geil. Ich ziehe ihn sehr gerne an. Du hast mir erst einen 3XL gegeben, da hat mich Karin angeguckt, so, ja, den kannst du nur zum Schlafen anziehen. Ja,
das ist meine Größe auch. Ja. Das war mir aber wichtig, zum Beispiel, als wir eine Merch bestellt haben, habe ich den Jungs gesagt, ey, ich kann doch nichts verkaufen, was ich selber nicht anziehen kann. Also brauchen wir auf jeden Fall Größen als 2XL. Und wir haben quasi, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, nach so Klamotten geguckt, die halt einfach Fairtrade sind und vegan und so und alles, wo man einfach kein schlechtes Gewissen haben muss, um wenn man es kauft.
Ja, das machen wir auch, ja.
Und ich finde, das hat nochmal irgendwie seinen eigenen Wert, weil wenn man dann irgendwie zu seiner eigenen Show einfach den eigenen Merch aufbaut, das ist schon irgendwie ein weirdes Gefühl.
Das stimmt.
Wenn man dann alles so hängen sieht und dann alles so, einfach alles ready ist. Und dann gibt es ja quasi diese 10 Minuten vor der Show, wo wirklich alles sitzt. Wo der Support Soundcheck gemacht hat, alles aus aufgebaut und der Merch ist da, die Leute stehen am Einlass, sie sind alle instruiert. Und wenn du weißt, ab jetzt läuft einfach der Abend.
Jetzt gilt's.
So, ab jetzt läuft die Show.
Jetzt gilt's, ja.
Jetzt gilt's und jetzt kommen die Leute rein. Jetzt ist die Einlassmusik schon an und alle, keine Ahnung, der Techniker, der Licht- und Tontechniker, beide rauchen draußen noch eine Kippe vor der Show und dann weißt du ganz genau, jetzt geht's los. Und das fand ich so den spannendsten Moment, weil erst dann habe ich, war es für mich so, dass dieses Jahr an Orga, was ich ja quasi bis eine Stunde vorher irgendwie zugespitzt hatte, weil wir einfach unvorhergesehene Sachen einfach noch auf uns zukamen. Bis dann war so der Knoten geplatzt, wo ich gesagt habe, ey, okay, das ist jetzt vorbei. alle sind instruiert, alles ist aufgebaut. Alle chillen jetzt nochmal ganz kurz und dann geht's wirklich, dann ist Showtime.
Ja, voll.
Und das fand ich schon beeindruckend. Und da war ich auch richtig stolz drauf. Wir haben auch echt gesagt, als Band uns dann nochmal versammelt und nochmal so ein bisschen reflektiert. Und das eigentliche Gespräch steht noch so ein bisschen aus. Aber es ist schon auch irgendwie krass. Man muss das irgendwie ein bisschen verarbeiten. Finde ich, so eine Show.
Inwiefern reflektiert? Also was meinst du? Es klingt bei dir teilweise...
Was cool gelaufen ist, was nicht so cool gelaufen ist, ob es sich gelohnt hat, ob es sich nicht gelohnt hat. Man muss ja quasi, wenn man sowas nochmal machen wollen würde, muss man halt schon auch gucken, was waren die Fehler im Prozess, was können wir uns beim nächsten Mal sparen, müssen wir beim nächsten Mal besser machen. Solche Detailreflexionen haben wir jetzt noch nicht gemacht. Nur an der Oberfläche quasi. Aber so im Prozess selber, wenn man das jetzt einmal durchgespielt hat, dann geht natürlich das nächste Mal vielleicht so ein bisschen einfacher.
Ja, voll.
Also, weil man weiß, wen man anrufen muss für zum Beispiel Licht- und Tontechnik, weil man weiß und nicht lange rumforschen muss und nicht tausend Kostenvoranschläge braucht von irgendwelchen Firmen. Solche Prozesse gehen dann natürlich deutlich einfacher, aber trotzdem ist es ein Riesenaufwand, so eine Show zu planen.
Das ist ja echt sowieso ein krasser Aufwand. Sowieso. Ich meine, also, weil es klang immer so, als fast so nach dem Motto, wir spielen jetzt noch eine Show, so als wäre es so, okay, Mama gibt's danach nicht mehr. Also, das habe ich manchmal fast gewundert. Die Frage wollte ich jetzt tatsächlich auch jetzt im Podcast stellen, kein Druck. Aber, aber, also, ist das so ein Ding so? Also, könnte das sein, dass jetzt so Mama. Ja, mal gucken, also ob ihr weitermacht oder nicht, oder ist das schon fix eigentlich und nur eine Frage wie, weil Jobs und so auch dazwischen kommen.
Gesagt,
so.
Es ist schon fix, dass wir jetzt weitermachen und wir haben ja auch einige Songs noch da, die Frage ist halt nur wirklich wie, in welcher Konstellation, also an der Band an sich wird sich glaube ich nicht viel verändern, aber inwieweit das Team jetzt im Hintergrund sich nochmal verändert.
Vince, du bist raus.
Nein, aber ich glaube, dass es die Band an sich ist jetzt gerade an so einem Punkt, wo man einfach okay sagen kann, man hat jetzt was Großes auf die Beine gestellt und jetzt kann man nach vorne gucken und schauen, was man sich für den nächsten Meilenstein so setzt. Und unabhängig davon, dass wir Musik releasen, haben wir natürlich auch alle noch Privatleben und so und die auch keiner bereit ist, irgendwie groß aufzugeben. Und deswegen ist es für mich keine Frage, dass die Band weiter existiert, auf jeden Fall. Und dass wir auch jetzt dranbleiben mit Releases und nach Wildest Dreams auch der nächste Song kommen wird. Inwieweit wir das jetzt alles umfassen mit Musikvideos und so, sind auch krasse Projekte geplant, ganz ehrlich. Wir haben jetzt zum Beispiel Musikvideodreh vor uns mit Dennis Schmelz, ein krasser Filmmaker einfach, der mit uns ein Video machen möchte. Die ganze Live-Auswertung, das ganze Live-Footage, was wir quasi auch für so Booking-Geschichten online stellen wollen. Das wartet jetzt auch noch auf die aus. Also da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges, Johnny.
Ja, ist ja geil. Mega. Ist doch,
also das ganze Konzert wurde mitgeschnitten, Alter. Und beim Soundcheck habe ich mir eingekackt, weil ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Ich habe mich so erschrocken, weil auf einmal flog da einfach eine Drohne in der Halle rum.
Aber da das war beim Konzert, in der Halle rum. War das beim Konzert auch? Weil das habe ich nicht mitbekommen, wenn.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob zur Show, ich glaube nicht. Ich glaube, das darf man gar nicht. Ich bin mir aber unsicher. Ich kann jetzt nicht ja oder nein sagen. Aber auf jeden Fall beim Soundcheck flog da auf einmal eine Drohne durch die Halle. Wir haben gerade gespielt, da hörst du das Ding ja nicht, wenn die Anlage läuft. Und auf einmal drehe ich mich um und dann schwebt da so ein Ding hinter mir, Alter. Richtig erschrocken.
Ja, geil, ey. Feier ich. Ja, also ja, ich habe mir die ganze Show so gedacht, so ey, ihr seid echt so an so einem Punkt, ne, wo man halt irgendwie wahrscheinlich irgendwann so eine Do-or-Die-Entscheidung treffen müsste, weil das Potenzial hättet ihr mit Sicherheit, da irgendwie weiter reinzupushen und da wirklich eine Karriere draus zu machen. Wie groß auch immer die dann wird, ist eine andere Frage, so, ne, aber war total spannend, das mal zu sehen, so ein Projekt, was auch vielleicht, also echt auf einem ähnlichen Level irgendwie unterwegs ist wie wir, würde ich sagen.
Ja, wobei du musst ja auch ehrlich sagen, dass du, was die Online-Präsenz und so angeht, da deutlich weiter bist. Das ist halt einfach so.
Ja, das stimmt. Was ja auch nicht schlimm ist. Das stimmt, aber also gut, ich habe jetzt, keine Ahnung, Marburg oder Frankfurt, wir haben das also richtig promoted, vielleicht 2-3 Monate, das ist jetzt kein ganzes Jahr. keine Ahnung, wie es wäre, wenn wir eine Show ein ganzes Jahr lang promoten würde, aber ich hatte da schon das Gefühl, okay, da scheint ihr irgendwie weiter zu sein, was so das Live-Ding angeht, dass ihr eine eigene Show macht und da wirklich irgendwie, wie viel waren es jetzt, 350 Leute oder was? Oder 400 oder irgendwie sowas?
Wir wissen es noch nicht so richtig genau, es waren irgendwas bei 450, wenn nicht sogar, bisschen mehr.
Ich meine, ich habe mich mit einem Security-Typen unterhalten, der irgendwie meinte, mehr als 450 dürfen gar nicht rein. Also irgendwie sowas müsste es gewesen sein. Aber ist ja auch wurscht. Aber also auf jeden Fall, ich habe bis jetzt nur einmal ein Konzert, wo ich Headliner war und Leute wegen mir Tickets gekauft haben, von 300 Leuten gespielt in meiner wirklichen Heimatstadt. Und da habe ich das aber nicht promotet. Also weißt du, also ich habe jetzt kein krasses Vergleichsding und da geht's mir auch gar nicht um, wer ist jetzt das größere Projekt. Aber ich habe schon währenddessen mich bei dem Gedanken erwischt, so was kann ich davon lernen? So was? Also offensichtlich muss ich noch mehr die Sachen promoten, die ich mache, oder strategisch klüger oder wie auch immer. Damit halt im Endeffekt solche Konzerte dabei rumkommen. Auf der anderen Seite, man ist natürlich, selbst wenn man das beruflich macht, auch nicht vierteilbar. So, ne? Also man muss neue Songs schreiben, du musst irgendwie Videos schneiden, aufnehmen, drehen. Ich mache das ja alles selber, so komplett. Also und hab klar jetzt mit meinem Team auch irgendwie Leute, die da mitmachen, aber das ganze Künstlerische, also alles, was das Videografische angeht, und den Schnitt und so, davon, das mache ich ja alles selber. Also die Promo mache ich eigentlich mehr oder weniger komplett im Alleingang. Und das ist dann halt schon krass, so, ne? Und dann ist dann natürlich der Gedanke, okay, wie kann ich das stemmen, ohne dass ich daran kaputt gehe? Auf der anderen Seite musst du es ja irgendwie machen. Muss ich einfach noch deutlich langfristiger werden? Oder ja, wie machst du das? Also ist echt eine spannende Kiste, so. Und
ja, es ist auch die Frage, also es ist auch ein bisschen die Frage, wie man an die Sachen rangeht, weil wir machen ja, also ich bin auch dafür zuständig, die ganzen Videos zu drehen und zu schneiden und dann setze ich mir hier quasi 2 Tage hin und dann ist erstmal so ein Monat Content einfach vorgeplant. Die Frage ist halt nur, und das ist ja auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe und so in so einer langen Zeitspanne einfach gearbeitet hatte. Ich würde sagen, wir haben das Konzert jetzt nicht ein Jahr lang promoted, sondern es war eher ein Jahr lang in Planung. Wir haben irgendwann, glaube ich, im Ende Dezember angefangen mit der Promo, das waren dann eher so 10 Monate oder so, wo dann die ersten Videos rauskamen mit dem Hint und dann haben wir das erste Video ein bisschen beworben und dann lief das quasi so alles an und die eigentliche Promo, würde ich sagen, lief jetzt so im letzten Monat, wo auch wirklich Plakate in der Stadt hingen und der Vorverkauf, das hat man auch im Vorverkauf gemerkt, dass die ersten in 10 Monate eher dass es einfach fast niemanden gejuckt hat, wo wir wirklich einfach dann irgendwann dann so 2-3 Monate später an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, was machen wir jetzt mit der Show, ey?
Ja gut, ich meine, das ist ja immer so, ne? Also, dass du ganz langfristig das dann mal so ankündigst, klar, also angekündigt, dass eine Tour kommen wird zum Beispiel, das haben wir auch, glaube ich, im Mai oder so, also 5 Monate vorher und dann so richtig aber promoted, also mit jeden Tag Videos und keine Ahnung was, dann auch erst so in den letzten Monat, 5 Wochen oder so. Aber ist ja trotzdem so ein Ding, wenn du immer mal wieder so Nadelstiche setzt, dass halt immer mehr Leute, du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, je länger du das machst, dass Leute damit in Berührung kommen, sich das in den Kalender schon mal packen und dann werden sie wieder dran erinnert. Es ist ja immer diese Marketing-Schleifen, dass du 3 Anknüpfungspunkte brauchst, bis du einen Sale erreichst. Normalerweise so ungefähr. Keine Ahnung, siehst es irgendwo mal, wischst es weg. Dann siehst du es nochmal irgendwo, denkst du, das habe ich doch schon mal irgendwie gesehen. Wischst es wahrscheinlich nochmal weg, es sei denn, du bist irgendwie ein super Fan. Und dann beim dritten Mal bleibst du wirklich dran. So. Das heißt, je öfter du diese Marketing-Schleife durchspielen kannst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr oder dass du Tickets verkaufst. Und ja, ist einfach spannend. Ich finde es echt die Königsdisziplin, das irgendwie so hinzukriegen, dass man einerseits nicht dabei kaputt geht, weil es einfach zu viel Arbeit sonst ist, und andererseits aber natürlich auch so wird, dass es irgendwie Erfolg hat und sich aufbaut und so. Und da kann ich mir auf jeden Fall was von euch abschneiden. Also da dachte ich so, ey, geil, Alter, da kann ich mir irgendwie, das haben die Jungs gut gemacht. Also sonst feiere ich euch natürlich aber auch, aber Da habe ich, da dachte ich so, das ist geil, feiere ich, kann ich mir eine Scheibe von abschneiden.
Und klar, Dankeschön, wie fandst du mein Bühnenoutfit?
Junge, ich habe großen Respekt gehabt. Für die HooklinerInnen, André hatte so eine sehr weite Stoffhose an, oder?
Ja, das ist, ja, so eine, keine Ahnung, so eine Hose mit Taschen.
Ja, ja, so eine.
Sie, wie die heißt, sie hat irgendeinen Namen, ey.
Ja. und das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Und dann hatte André ein weißes Shirt und einfach eine Silber, wie nennt man das denn? Was ist das denn? So Silber, nicht glitzernd, aber.
Silberne Jacke.
So eine silberne Jacke halt, genau. Und, aber die war halt wirklich 0, gar nicht luftdurchlässig. Und also wenn man einmal vor Leuten auf einer Bühne gestanden hat, weiß man, dass da der Körper im Vollsprintmodus ist. Voll unter Adrenalin, du schwitzt wie ein Affe. Und der Typ stellt sich mit so einer Jacke hin, wo so aus synthetischem Stoff, also der ist ja gar nicht rausgekommen. Ich dachte so, Wahnsinn. Ich hab dich danach umarmt, hat alles nur so geklebt.
Alter, das war wirklich die absolute Hölle. Also das Ding, meine Mutti hat sich früher in Frischhaltefolie eingewickelt, um sich auf den Stepper zu stellen. Und genau so habe ich mich gefühlt.
Ja, so sah es aber auch ein bisschen aus. Das war wirklich, also und gut, aber.
Ich bin quasi als große, dicke Alufolie gegangen. Und ich muss echt sagen, es war eine Herausforderung. Und ich habe das aber bis zum Ende hindurchgezogen, weil ich mir dachte, mein Gott, ich habe es jetzt einmal ganz ehrlich. Am Anfang habe ich es gar nicht so richtig gecheckt und gemerkt. Und dann am Ende ist es mir aufgefallen und dachte mir so, ach komm, jetzt ist es auch egal. Besser als hättest, weil das hatte so bunt, Buntschnüre an den Ärmeln, weißt du, und ich habe die Ärmel ja dann irgendwann hochgekrempelt,
ja,
und habe gesagt, okay, wenn ich die jetzt ausziehe, habe ich einfach die ganze Zeit auf dem Footage und so von der Show einfach so Abdrücke von dieser dummen Jacke, dann lasse ich die Jacke einfach gleich an.
Ja, das stimmt.
Und irgendwann nach der Show ist mir dann aber aufgefallen, wie viel Wasser ich verloren habe, Alter. Mein T-Shirt darunter, es war ja auch aus einem relativ dicken Stoff, weil ich mir schon bewusst war, okay, das nimmt jetzt ein bisschen Wasser auf auch. Aber es war so nass und als ich dann duschen war, Johnny Doe, ich habe erstmal 1,5 Liter Flasche Wasser direkt nach der Bühne habe ich die weggeext.
Krass.
So 1,5 Liter, einmal weggeext und dann bin ich direkt nach der Show, weil nach der Show habe ich mich versucht, irgendwie so schnell wie möglich zum Merch zu begeben. Bin dann zu euch hochgekommen, zu Karin und dir im Backstage. Da haben wir uns ja kurz getroffen und dann bin ich von da aus duschen gegangen, in so einem extra Raum und hab dann unter der Dusche noch 1,5 Liter Wasser getrunken.
Geil.
Ich hatte einfach so Durst. Das war so krass. Und dann habe ich mich geduscht, umgezogen und bin dann ganz schnell weiter zum Merch gesprintet. Und das ist ja, da habe ich noch viel mehr geschwitzt als vorher. Ey, wenn man dann auch noch heiß duscht, dann auch noch irgendwie sich nach dem Duschen nochmal bewegt dann, und Wasser getrunken hat, dann fängt der Körper erst nicht so richtig an.
Das berühmte Nachschwitzen.
Alter, bei jedem Foto, bei jedem Fanfoto, was nach der Show gemacht wurde, sehe ich einfach wirklich aus wie so ein, als hätte ich mich einmal komplett unter die Niagara-Fälle gestellt. Ey, wirklich, ich hätte einfach, ist wirklich so traurig sehe ich da aus. Ist wirklich krank.
Ja. Ja, aber also, ja. Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch immer auf der Bühne. Es war, auf der Tour war dann so dieser Moment, wo dann auf einmal unkommentiert so ein Handtuch bei mir am Mikroständer lag. So. Ja, okay, alles klar.
Ja, ja, so kleine Hints kriegt man da, ne?
Ja, ja.
Das habe ich aber auch. Und bei mir werde ich schon einfach schon 2 Tage dran, vorher dran erinnert, auch wirklich ein Handtuch einzupacken, weil alle wissen, ich brauch's.
Ja, weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Ich wollte dich ja eigentlich die obligatorische Frage fragen, jetzt habe ich natürlich majormäßig verkackt. André, was war denn los?
Ey, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch vorne raus war. Den Sound kann ich nicht beurteilen, aber auf der Bühne war es eine lange Zeit okay. Und dann, als die 7 Miles Boys auf die Bühne kamen, also wir haben ein Feature mit einer anderen Band, Cold in the Summer Night, ja. Johnnys Lieblingssong.
Ja.
Und die haben wir dazu geholt, die 7 Miles Boys, und als die dann auf die Bühne kamen und Leo, der Bassist von 7 Miles, noch Bass gespielt hat über meine Monitore, und zusätzlich zum Bass, der sowieso schon im Song ist, und den ganzen anderen Kram, der da drüber lief, waren die Monitore völlig überfordert und ich habe einfach nichts, gar nichts mehr gehört.
Ja, das war
die ganze Bühne hat einfach nur vibriert. Es war wirklich grausam. Alles, alle Videos von diesem Song möchte ich einfach niemals in meinem lieben Leben wiedersehen. Ich habe mich so gestruggelt, die richtige Tonart zu finden. Es war wirklich einfach nur traurig.
Ja, also es war wirklich, so ich stand da hinten auf der Brücke, also ne, für die Hookliner, der Hauptraum war ja unten und dann quasi oben unterm Dach hinten gab es so eine Brücke, wo man dann auch darüber läuft ins Backstage rein und ich stand da dann das letzte Viertel der Show oben auf dieser Brücke, weil ich mir das von oben nochmal angucken wollte, unter anderem dann bei diesem Song, was mich dann kurz ein bisschen geärgert hat, aber dann fingst du an zu singen und ich dachte so, ach du Scheiße, was denn jetzt passiert? Weil, also, das war also das ist krass, weil ich dachte, hä, also das passiert André eigentlich nicht, dass der einfach einen Halbton zu hoch oder so anfängt zu singen und da dachte ich auch, ich so, okay, es muss irgendwas muss schiefgelaufen sein mit den Tracks oder mit dem Bass oder keine Ahnung. Also ich wusste nur, okay, das. Und vor allem, weil dann der Sänger Jasper, ist richtig?
Jasper, ja.
Bei ihm war das dann genauso, ne? Und ich dachte, hey, Jungs, der Technik, ihr müsst mal irgendwas machen. So. Also die scheinen sich nicht gut zu hören. Und dann, aber dann am Ende ging es irgendwie. Also irgendwas ist dann passiert, wo ich das dann gefangen habe. Aber das hat mich natürlich geärgert, ja, bei meinem Lieblingssong auch noch. Ich so, nein, ja, Digga,
ich
nein!
Ich hab mich auch super geärgert, auch für die Boys, weil es einfach so, weißt du, die kommen extra aus Berlin hierher gefahren, gefühlt 3 Stunden hin und 3 Stunden zurück, um 2 Songs zu singen und dann verkacken wir einfach einen davon so richtig hart. Wir haben den ja beim Soundcheck noch durchgespielt und da war es jetzt nicht perfekt, so vom sich selbst hören, aber es war okay. So dass man halt davon ausgeht, man kommt damit auf jeden Fall zurecht. Das war jetzt auch so ein bisschen improvisiert, weil wir, wie gesagt, kurz vor der Show noch die Monitore organisieren mussten und dann eigentlich sollte jeder 2 haben. Am Ende hatte dann doch jeder nur 1 und dann habe ich mir mit dem Bassisten von 7 Miles quasi noch den Monitor geteilt. Jasper hat dann quasi In-Ears gehabt. Eine extra Strecke, aber oft, als es dann wirklich zur Show kam, hat einfach nichts mehr gestimmt auf der Bühne und es war einfach wirklich ganz schlimm. Es war, bei dem Song war es wirklich ganz, ganz, ganz schlimm, sodass ich einfach keine Ahnung hatte, wo ich irgendwie wann, wie, wer, was ist und ich habe einfach nur richtig Glück gehabt, dass mir Martin, mein DJ-Kollege, einfach noch so ein Zeichen gegeben hat für meinen Einsatz, weil ich habe nichts gehört.
Ja, das war nämlich auch
geschätzt. Ich habe die Tonart geschätzt. Ich habe wirklich alles.
Das war geil. Alles. Das war geil. Also ich, sorry, also es klingt jetzt so, als hättet ihr voll verkackt. Es war immer noch ein geiler Song und zwar hat immer noch gescheppert. Also alles gut. Nur wenn man vom Fach ist, wusste man, okay, da ist irgendwas fett schief gelaufen. So. Also wenn man weiß, wie es läuft, so, ne? Ich glaube, die Leute haben das nicht gemerkt. Oder zumindest nicht wirklich.
Ich habe wirklich nach der Show habe ich Videos gesehen online, einfach von dem Song.
Ja, ja.
Und die Leute posten das mit Herzen und wie toll das war. Und ich dachte mir jedes Mal so, nein.
Gut, aber auf Handyaufnahmen klingen Live-Vocals immer krass. Undankbar.
Scheiße, sag's doch einfach.
Also das kenne ich durchaus auch. Ich würde auch behaupten, ich kann gerade singen, so, aber so diese Mikro-Timings und Mikro, wenn du so ganz leicht daneben bist, weil du irgendwas gerade nicht so gut hörst oder so. Aber also kleiner Tipp, In-Ears würden helfen.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil dieses, wie soll ich sagen, am Ende ist ja die Stimmung bei so einer Show für mich ein bisschen wichtiger, als dass man irgendwie einen perfekten Monitor-Sound hat. Aber das Ding ist halt, wie soll ich sagen, gute Monitore hätten da einfach geholfen. Ausreichend Monitore für alle.
Ja, ja.
Das wäre, glaube ich, so einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das beim nächsten Mal gehen wir vielleicht erstmal von der Bühnensituation aus und gehen dann quasi nach vorn zu den Zuschauern, weil am Ende muss es ja eigentlich für uns stimmen, damit es unten auch gut ankommt.
Ja, voll.
Und die In-Ear-Situation hat ja Jasper zum Beispiel auch nicht geholfen, weil es wirklich so.
Das stimmt.
Die Bässe, wir haben ja quasi unter der Bühne haben wir so Sub-Bässe. Das sind so Dinge, die einfach nur vibrieren. Also die machen quasi diese krassen Basswellen, die geben die von sich und die bringen quasi diese richtig tiefen Sachen über die
Anlage. Die so die unter 100 und Hertz irgendwie oder was auch immer das dann ist, irgendwie genau. Abbilden, ne? Ja.
Und die sind meistens unter der Bühne und die lagen, also die Bühnenteile lagen quasi direkt auf diesen Dingern drauf. Normalerweise ist da noch so ein bisschen Luft, aber die lagen halt volle Möhre da drauf und das hat man halt einfach gemerkt ohne Ende, Alter. Du hast wirklich das hat so gedröhnt, dich hat so durchgestellt auf der Bühne, dass du einfach das, kennst du das, wenn man so, wie soll ich sagen, so laut redet und dann klingt so in den Ohren nach.
Ja, klar so. Kenne ich das. Also es ist einfach, wenn der Bass zu laut ist, dann übertönt das alles andere. Das ist ja auch in Produktionen so.
Ja.
Und dann musst du den einfach runterdrehen, damit du andere Dinge wieder mehr hörst. Also es ist spannend, weil dann musst du die anderen Dinge gar nicht hochdrehen. Und auf einmal klingen sie aber viel lauter. Also es ist einfach so. Und dann gerade natürlich als Sänger bist du ja meistens eher in den höheren Frequenzen unterwegs oder zumindest mitten bis Höhen. Und da gehst du halt gnadenlos unter. Also es ist, sagen wir auch immer bei mir das Feedback bei der Tour war so, ja ey, richtig geiler Sound, aber man hat sich halt manchmal nicht verstanden, vor allem in den lauten Parts. Und ich so, ja, das ist halt auch so. Also, ja. Weiß ich nicht, was man dagegen machen soll, ob man dann, also, entweder es schiebt halt fett, wenn alle reinsägen und alle Vollgas geben, Bene da sich übelst einen abbassistet und Robert voll in die Bassdrum reinhaut oder am besten noch eine Tom dazu spielt oder so, dann geht meine zwar sehr kräftige Stimme, aber habe ich halt keine Chance gegen elektrische Signale und irgendeinen fetten Drumkörper so. Oder wenn, keine Ahnung, ein Benny ein riesen fettes Gitarrenbrett da irgendwie reinzimmert, dann hast du auch keine Chance. So, dann geht's halt mehr um den Flow und den Groove und so. Genau. Also das ist einfach.
Finde ich genauso. Oft
so. Genau, aber was ich noch zu dem Song sagen wollte bei euch, weil es war lustig, weil ich habe das genau gesehen. Ich stand halt so oben und konnte halt relativ gut auf die Bühne gucken. Hab erstens das Zeichen von Otten an dich gesehen und ich habe auch an dir angemerkt, dass du keine Ahnung hast, was losgeht, weil du halt was ist das, ein Takt oder zwei Takte Introsequenz?
Ja.
Und habt ihr die irgendwie geloopt oder so? Weil du wusstest ja nicht, wo es reingeht. Und dann ging es ungewöhnlich lange und Jasper wollte die ganze Zeit anfangen zu singen, aber hat auf dich gewartet und hat dann immer so Luft geholt und dann wieder abgesetzt. So zwei, dreimal hintereinander. War richtig lustig. Ich habe mich totgelacht. Es war sehr schön zu beobachten. Ich dachte, ach, guck mal, es geht nicht nur bei uns auch mal was schief.
Ja, ja. Und ich habe, mein Trick war ja dann irgendwann, bin ich dann, als ich wirklich gesagt habe, so jetzt reicht's aber auch, bin ich dann hintergegangen zu Jonas, der hatte ja auch einen Monitor und habe dann einfach die Hand auf dem Monitor gehalten, sodass ich quasi die wenigstens die Frequenzen aus dem Monitor spüre und nicht nur diese Suppas-Dinger, die mir sowieso nichts erzählen. Und dann hab ich das Gefühl, hat sich's irgendwie dann doch wieder gefangen, so, weißt du? Dass man wenigstens so Timing und so ein paar Harmonien einfach raushört. Weil, wie gesagt, Jasper konnte mir dann auch nicht helfen. Es war wirklich alles wild. Es war alles wild. Ja, das war krass.
Ja, aber es war geil. Also es war total interessant und einfach nice da zu sein. Also es war schön. Genau, und meine Frage war auch noch, was genau spielt Jonas? Er spielt vor allem die Subbässe, oder?
Jonas spielt quasi einen Bass-Synth. Das ist vor allem dieser Moog, den er da stehen hat.
Ja.
Aber er spielt auch manchmal Prophet zum Beispiel. Das sind so Flächen.
Ja.
Manchmal, also bei dem einen Song hat er auch Klavier gespielt. Also es war eher so eine Ballade.
Ja, das war sehr schön übrigens.
Das freut mich. Das ist wirklich das Feedback, was ich auch nach der Show bekommen habe, dass wir sowas auch ruhig öfter machen könnten. Dann dachte ich mir so, okay, dann sage ich Martin einfach Bescheid, dass er einfach so zu Hause bleiben kann bei den Akustikern. also das ist wirklich das Feedback, was die meisten hatten, ist, dass diese Akustiknummer, einfach weil sie sich auch so hart abgehoben hat von den anderen Songs, weil wir sind ja doch ein bisschen elektronischer und poppiger unterwegs und dancier vor allem, ja. Die hat sich natürlich hart abgehoben von den anderen Songs und die ist den Leuten am meisten im Kopf geblieben. Und ich habe auch so ein witziges Video bekommen von meinem Vater, der hat 30 Sekunden von dieser Akustiknummer gefilmt, weil es natürlich auch total schön war, dass alle ihre Handys rausgeholt haben und dann geleuchtet haben und so. Das sah von der Bühne total geil aus.
Ja.
Aber es ist so witzig, er hat dann gefilmt, Johnny, und hat dann so in die Halle noch gefilmt, so wie man das halt als über 50-Jähriger macht, filmt man nicht nur das, was auf der Bühne passiert, sondern auch, man möchte ja auch die Atmosphäre.
Na klar.
Und dann hat er so das Publikum abgefilmt und direkt vor seiner Kamera, also die Kamera bewegt sich so Richtung Publikum und direkt vor ihm siehst du dann einfach, wie so ein Pärchen richtig hart rummacht. Und er schwenkt quasi dann einfach so ganz in Ruhe weiter.
Hier gibt's nichts zu sehen. Hier gibt's nichts zu sehen.
Und dann zoomt er so an die Leute ran, weil da meine Mom stand. An dieser Empore, die da quasi hinterm Mischpult stand, da gab es so einen Eingang, da gab es so Treppen, die quasi so von beiden Seiten auch umgeführt. Und da stand meine Mutti, hatte so an meine Mutti rangezoomt, dann wieder rausgezoomt und beim Zurückfahren waren die einfach immer noch dabei.
Aber das zu dieser Brücke da, wo deine Mom stand, das war auch geil, weil, also am Anfang, da standen da Karen und ich auch und haben gedacht, das ist eigentlich ein ganz geiler Spot. Und dann wurden wir da aber richtig forsch weggeschickt. Ich so, hier gibt's nichts zu sehen, hier darf er nicht stehen und so. Und dann am Ende
Ehrlich? Standen
alle da. So. Und ich so, okay, der Security-Typ hat einfach aufgegeben. So, ja, komm, egal. Okay, egal, komm.
Na, ich hab, das Ding ist halt, da wollen immer alle stehen, aber ich glaube, diese Treppe hat einfach eine Traglast. Und zum Schluss stand da meine Mutti und der Besitzer, also der Eigentümer von der Zentralheiz, also von der Location quasi. Und der durfte dann da stehen, weil es natürlich auch einfach seine Treppe ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, auf jeden Fall, also ums. Stimmt. Ein Feedback, eine Kritik wollte ich dir noch geben. Johnny, dem Entertainer, ich habe da immer so einen Entertainer-Blick drauf. Ne? Ich bin ja gar nicht, ich würde sagen, meine Hauptstärke ist gar nicht unbedingt das Singen oder das krass Gitarre spielen oder so, sondern ich glaube, meine Hauptstärke bei Konzerten, keine Ahnung, du hast ja jetzt auch eins gesehen, ist gute Stimmung zu verbreiten und die Leute irgendwie mitzunehmen. So. Und ich habe bei so vielen Stellen, ihr habt das einmal gemacht, so ein Mitklatschpart oder so, dass du mit den Leuten geredet hast so und jetzt brauche ich mal eure Hilfe und so. Ich dachte so, Digga, mach's viel öfter. Es gab so viele Momente, wo ich dachte, jetzt gib mal den Leuten was, wo sie mitmachen können, Digga.
Ja, wir haben ein Mitmachpart drin gehabt, das stimmt schon. Und das Witzige ist, weißt du, was das Witzige ist? Ich hatte mal so einen Popmusik-Wettbewerb, bin ich in, wo waren das? Kiel, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Habe ich mit so einem Cellisten quasi, mit Akustikgitarre, habe ich meine Songs gespielt. Und da war auch Alice Merton und so dabei. Und da haben wir quasi so einen Wettbewerb gespielt. Und das Feedback der Jury, der Fachjury war dann quasi, da waren Leute aus der Popakademie Mannheim und keine Ahnung was. Und das Feedback der Fachjury war, dass ich die Leute zu sehr animieren würde, quasi sich an der Show zu beteiligen. Man hat quasi zu wenig Zeit, um das, was auf der Bühne passiert, einfach so krass zu genießen.
Ehrlich?
Und dann dachte ich mir, okay, ja, und das ist jetzt einfach genau das Gegenteil.
Würde ich hart widersprechen. Ey, ich finde es einfach geil, wenn du mitgenommen wirst. So. Und wenn du quasi gar keine Chance bekommst, dich wie so eine deutsche Kartoffel irgendwo einfach in die Mitte zu stellen und die Arme zu verschränken. So. Weißt du, wenn du damit automatisch du der Uncoole bist, dann denke ich dir, ja, okay, da machst du alles richtig.
Ja.
Und,
kann ich verstehen. Ja. Ich wäre auch voll dabei. Wir haben eigentlich auch drei Mitmachparts eingeplant. Bei dem ersten, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Bei dem den zweiten, den habe ich gemacht und den dritten zum Schluss, da habe ich mich einfach bei allen Leuten bedankt. Ich fand, das war irgendwie ein cooler Moment, um einfach
ja, das war geil
zu sagen und
mega
Joggerkau zu sagen. Und was ich noch sagen wollte, das finde ich so richtig witzig, mein Vater, ich habe ja meinen Eltern angeboten, auf die Gästeliste zu kommen, er hat gesagt, Zitat, mein Vater, wir sind keine Gäste, wir sind Kritiker.
Das ist rumänische Nächstenliebe.
Und als ich jetzt vor zwei Tagen zu meinen Eltern kam, hat er ohne Witz ein Blatt vorbereitet mit Punkten.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, so sind meine Eltern drauf, ey. Die kommen einmal zur Show und dann haben die direkt ein Feedbackblatt für mich vorbereitet.
Ja, aber also man muss ja wirklich sagen, ich habe deinen Vater zwischendurch gesehen. Dan und liebe Grüße, kurz auf die Nuss an der Stelle. Einfach süß. Also wie stolz der da war.
Toll, oder?
Wie stolz der war. Weißt du, hat er so sein Mama-Shirt angehabt und so richtig so. Ich sehe da immer den Typen mit dem Animals Taste Good Shirt vor mir, der morgens um 6 Uhr reinkommt und erstmal Holz hackt und ich so, oh, sorry.
Ja, das ist halt mein Vater weiß immer nicht, was auf solchen Shirts draufsteht. Und das ist irgendein Geschenk gewesen, was irgendein Kollege ihm mal irgendwann
geschenkt hat. Und da hat er halt einfach ein Mama-Shirt angehabt, ist da rumgelaufen, stolz wie Oscar, hat da alles mitgefilmt. Das war der Wahnsinn. Also ich nehme das denen nicht ab, dass sie da einfach nur als Kritiker oder Kritikerinnen im Fall deiner Mom am Start waren. Also ich glaube, die sind schon hauptsächlich, haben das hart abgefeiert, was ihr da auf die Beine gestellt habt und vollkommen zu Recht.
Johnny, ja. Ich habe noch ein paar Fragen, beziehungsweise eine Frage für einen Freund.
Oh ja, geil. Lass mal machen.
Die würde ich jetzt noch abfeuern und dann rappen wir hier das Ganze ab.
Ja, voll.
Eine Frage für einen Freund. Bis gleich. You've got something in line out there. No need to pretend. Ask me what you like. I really don't care. 'Cause you're asking for a friend. So, Johnny Thomas.
Hau mal raus.
Obacht. Frage, du warst ja jetzt bei der Show und du hast ja nicht nur uns gesehen, sondern vor uns hat auch jemand gespielt. Ich wollte einfach mal für einen Freund fragen, wie fandst du denn Deslin so?
Die Support-Künstlerin.
Ja.
Ich fand die geile Stimme, sehr sympathisch. Ich habe sie ja vorher im Backstage kennengelernt. Ich fand, man hat bei ihrem Auftritt gemerkt, dass sie noch nicht so viele dass sie sich noch nicht so mega viel mit den Dingen, die zwischen Songs passieren, auseinandergesetzt hat. Weil das ein bisschen viel war, würde ich sagen.
Ja.
Also sie kam mit einem richtig wichtigen Thema, so die ist POC, also ich bin sehr schlecht mit diesen Begrifflichkeiten. Was darf man jetzt sagen?
People of Color.
Also sie, genau. Sie ist, ich weiß nicht, ne, sie kommt aus Halle und POC und hat das Thema aufgemacht, das Rassismus-Thema, und ist natürlich extrem wichtig, darüber zu reden und zu sprechen. Aber es kippte dann irgendwann in so eine Seid nicht dumm und da fielen dann so Worte, wo ich dachte, uiuiui, ja, also ist jetzt ein bisschen viel Predigt vielleicht. Lass doch lieber die Songs für sich sprechen und dass du ich finde immer sympathisch, sich auf eine Bühne zu stellen und etwas einfach zu verkörpern und dann natürlich auch was dazu zu sagen, und ich verstehe auch total, ich weiß, wie lange ich dafür gebraucht habe und nach wie vor daran arbeite, nicht zu viel zu labern, aber auch nicht zu wenig. Und in ihrem Fall fand ich, was das angeht, ein bisschen viel und ein bisschen drüber. So, was den Ton angeht. Also ich glaube, sie hat Glück gehabt, dass wahrscheinlich das Mama-Publikum alle sehr linksgrün sind, würde ich mal schätzen. Keine Ahnung.
Das linksgrün versiffte Mama-Publikum.
Ja, keine Ahnung. Nee, so versifft meine ich nicht, aber eher so halt so eure Bubble. Aber ich glaube halt, wäre sie mit dem Auftritt vor dem falschen Publikum gewesen, das wäre unangenehm geworden, so, weißt du?
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass, also ich weiß, was du meinst, weil wir ja auch nebeneinander standen in dem Moment und du mir das auch gesagt hast. Ich habe das ehrlich gesagt so ein bisschen anders empfunden. Ich habe mir einfach in dem Moment gedacht, ehrlich gesagt, geil.
Ja, das ist die Kehrseite der Medaille, weil natürlich ist es geil, so mutig zu sein und einfach mal die Fresse aufzumachen. Ne? Also voll, also wem sage ich das? Ich bin ja genauso gestrickt. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag du erstmal fertig.
Alles gut. Ich fand, wie gesagt, ich fand es sehr mutig und ich fand, ehrlich gesagt, ich glaube, ich schätze Deslin mittlerweile so ein, dass sie das auch machen würde, auf jeden Fall machen würde, wenn sie nicht in einem geschützten Rahmen auf einer Show wäre mit Security, sondern auch bei Stadtfesten und keine Ahnung was. Und ich glaube, das ist ein Thema, was ihr einfach sehr wichtig ist, weil sie sich einfach betrifft.
Klar.
Und sie auch die Erfahrung geteilt hat auf der Bühne, was ich auch sehr mutig finde. Und ich war sehr, bisschen auch stolz, dass die Leute da so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Dass wir so ein Publikum haben, dass es sich das annimmt und anhört und sich das auch sagen lässt, weil sie sich sagen lassen müssen. So.
Voll.
Und ich fand es wirklich toll.
Ja, also genau, also ich bin auch inhaltlich total dabei gewesen. Ich habe mir halt nur Gedanken gemacht, okay, wenn wir jetzt versuchen, Wirksamkeit, also eigentlich, wenn du so eine fast eine Rede dann oder so ein Thema aufmachst und dazu wirklich ein bisschen länger redest zwischen Songs, dann ist ja immer die Frage, okay, was ist dem Thema und dem Anliegen am wirkungsvollsten. Also was hinterlässt am meisten, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit hinterlässt es bei Menschen etwas, worüber sie noch länger nachdenken oder etwas, wo man sich vielleicht auch selbst reflektiert und fragt, okay, habe ich schon mal eine POC gefragt, so wo kommst du her, ohne überhaupt mal erstmal zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Und wenn auf diese Frage, wo kommst du her, mit Halle geantwortet wird, dann nicht zu sagen, ja, nee, ich meine dein Herkunftsland. So, ne? Weil dadurch natürlich immer dieses Gefühl ausgelöst wird, okay, ich gehöre nicht dazu, weil ich anders aussehe und so weiter. So, das hat sie ja, das hat sie ja in langer Ausführung erzählt. Und ich dachte mir so, geil, dass sie diese Geschichte erzählt. Da hättest du es einfach belassen können und den Song singen. Und ich glaube, das Gefühl, schon mal zu diesen Menschen gehört zu haben, aus einer sehr privilegierten weißen Position, und dieses Schamgefühl, was damit entsteht, und eigentlich glaube ich, dass fast jeder Mensch, der nicht total ideologisiert in der rechten Hinsicht durch die Welt rennt, möchte dieses Gefühl nicht spüren, gehört aber wahrscheinlich schon auch mal zu diesen Leuten, inklusive mir, die da sich falsch oder missverständlich oder nicht klug ausgedrückt haben. Und ich glaube, allein dieses Gefühl hätte mehr bewirkt, hätte sie da einfach aufgehört, anstatt dann noch zu sagen, gesagt zu bekommen, ja, also durch die Blume zumindest, wenn du so bist oder auch schon mal so warst, dann bist du dumm, weißt du, weil dann, das löst natürlich auch so aus, ja, ey, was will die von mir, Alter, verpiss dich mal. So, also, ne, das wäre zumindest eine logische Schlussfolgerung, glaube ich. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass es da reinfällt. Und teilweise ist es, glaube ich, nach meinem Gefühl auch passiert. Kann aber auch anders sein. So, also, genau. Ich bin mittlerweile so weit, wenn ich versuche, irgendwie zum Beispiel auch einen Song Verliebt in ihn oder so, oder auch Bunte Fahnen ist ja auch so ein Song, die irgendwie mit einer Message daherkommen, wo ich möchte, dass Menschen was von mitnehmen. Versuche ich echt einfach nur die Geschichte zu erzählen. Relativ wertfrei. Und dann den Song zu spielen, weil du siehst so richtig, wie es in den Köpfen arbeitet. So wie so du merkst, boah, wo so Menschen dann durch ihr Leben gehen und denken so, okay, wo bin ich vielleicht uncool schon mal mit Leuten umgegangen, wo ich das gar nicht wollte. Und was kann ich tun, damit das nicht nochmal passiert? Und da denke ich mir, ja, also ich weiß nicht, wie alt sie ist, ehrlich gesagt, das würde mich jetzt mal interessieren an der Stelle, weißt du das?
Nee, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Paar 20 auf jeden Fall.
Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn sie so Anfang 20 ist, weil sie hat mich sehr an mich selber von vor 5 Jahren erinnert oder so. Da hätte ich das wahrscheinlich sehr ähnlich gemacht. Ohne jetzt hier so wieder so ein Alter, ich habe das schon als, hab die Erfahrung jetzt schon gemacht. Und ich will sie nicht so klingen, aber ich weiß auf jeden Fall, welche Reise ich danach gegangen bin mit diesen oder welchen Approach ich an solche Sachen dann danach anders genommen habe, weil ich eben gemerkt habe, okay, es bringt mir nichts, wenn Leute mit Ablehnung oder Bockigkeit auf sowas reagieren, sondern ich will ja an sie rankommen, ich will ja eine Öffnung schaffen, so. Aber keine Ahnung, das war nur mein Gefühl, und ich fände es spannend, mich mit ihr mal darüber zu unterhalten, vielleicht müssten wir sie einfach mal einladen.
Ich kann sie gerne mal fragen.
Meinst du, sie hat Bock? Fände ich richtig geil.
Wenn wir uns hier in Erfurt mal treffen, bestimmt. Also ich kann gerne mal anfragen. Ich hätte auch Bock, ehrlich gesagt, mit ihr darüber zu sprechen. Vor allem, weil es ja auch, wie soll ich sagen, in einer ähnlichen Position ist wie du, was das Projekt angeht, weil sie einfach versucht, das irgendwie an den Mann zu bringen, ständig Releases zu haben und das wirklich auch professionell zu betreiben.
Geil.
Sie aber allein deshalb, weil sie halt eine schwarze Frau ist hier in Deutschland, bestimmt einige Hürden mehr einfach überwinden muss, was das angeht, und oder musste oder noch vor sich hat, das kann ich gerade nicht beurteilen von außen, aber es wäre auf jeden Fall ein spannendes Thema und da hätte ich auch richtig Bock drauf, ehrlich gesagt.
Ja geil, frag sie doch mal.
Was das betrifft, werde ich auf jeden Fall mal anfragen und ansonsten würde ich sagen, kommen wir einfach zur Playlist, Schatz.
Ja.
Darf ich gleich mal anfangen und ich würde von Deslin, weil ich sie wirklich nochmal supporten will, und auch um so ein bisschen die Show nochmal abzurappen in dem Podcast, weil das ist ja ein Podcast über die Show anscheinend, auch geworden.
Hey, voll.
Würde ich gerne Endless Pleasure von ihr draufpacken. Und das ist ein Song, nicht Endless Pleasure. Endless Pleasure habe ich, glaube ich, das letzte Mal draufgepackt. Dann nehme ich Girlfriend Experience, den hast du auf jeden Fall live gespielt und sie hatte live eine coole Combo. Eigentlich dachten wir, dass sie mit einem DJ, mit einer DJ kommt, was dann irgendwie beim Soundcheck rauskam, dass die Booking-Agentur das irgendwie falsch kommuniziert hatte. Dann kam sie mit einem Gitarristen und die haben quasi ihr Handy angesteckt, um noch so ein paar Beats quasi laufen zu lassen. Ah. Ich fand es aber trotzdem eine coole Kombo. Also ich fand es dafür, dass es dann doch irgendwie anscheinend relativ spontan war, hat sie das megamäßig gemacht. Eine geile Stimme. Cooler Typ auch, der Gitarrist.
Toll.
Und ansonsten liebe Grüße an Deslin, wenn du das hörst. Ich würde mich freuen, wenn wir zusammen mal im Podcast einfach quatschen könnten über Musik und so.
Ja, gerne. Lad sie ein, hätte ich Bock drauf. Genau.
Deswegen, ich nehme Girlfriend Experience von Deslin Amicaba.
Nice. Ich würde einen Song nehmen, den ich jetzt gerade wieder entdeckt habe, weil ich ihn morgen spielen werde und am Wochenende und so. Und zwar den Song Isn't He Good von Phil Wickham. Geile Nummer. Macht mir einfach Spaß. Keine besondere Hintergrundstory dazu. Leute, ey, haben wir die Folge doch hingekriegt diese Woche? Ach du Scheiße, war das schon wieder stressig. Stressig.
Ey, ohne Witz, Johnny hat mir einfach, wir haben heute den ganzen Tag wie auf so einem Bazar einfach verhandelt, wann wir diese Folge aufnehmen. Und es war eigentlich bis 10 Minuten vorher nicht klar, klappt das? Und dann hast du mich irgendwann angerufen und ich war so, ach, zum Glück hat er jetzt doch
Zeit. Ja, komm rein da, gib ihm.
Und hier an der Stelle nochmal ein ganz dickes Entschuldigung an meinen Schüler, der jetzt einfach danach kam, weil er einfach heute ständig um irgendwelche halbe Stunden nach hinten verschoben wurde. Er war einfach so, okay, dann da.
Ah, du musst jetzt gleich, Schüler machen, ja?
Ja, ich habe noch einen Schüler, da freue ich mich aber auch drauf.
Okay. Ey, dann gib dir nochmal einen dicken Kuss auf die Nuss von mir und fettes Dankeschön.
Mach ich.
Und ich muss jetzt mal los.
Genau. Ansonsten freue ich mich jetzt auf meinen Schüler Konstantin, der wird sich auch freuen, wenn ich sage, dass du ihn im Podcast gegrüßt hast.
So ist es.
Von mir auch liebe Grüße, Konstantin. Und bis gleich und ciao, Kakao. Bis nächste Woche, ihr Mäuse. Wir haben nichts zu promoten. Johnny, ist dir das aufgefallen? Hier sind beide Shows gelaufen.
Beide Shows sind gelaufen. Ich rap jetzt dieses Jahr so langsam ab. Es geht jetzt auch schnell, ey. Krass.
Echt? Schon? Was? Das ist erst Oktober, Alter.
Das ist ja noch sowas. Ja, wir hatten tatsächlich überlegt, noch im November was zu releasen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, kennst du dieses Bauchgefühl, wo du denkst so, nee, mach's lieber richtig und dann im nächsten Jahr und dann, weißt du so, weißt du, sonst kommst du ins Weihnachtsgeschäft rein und dann, ach, das ist irgendwie alles Quatsch. Also,
kann ich verstehen. Ja, Mann. Bei uns wird noch ein bisschen was passieren, vor allem mit den Live-Sachen jetzt von der Show, da freue ich mich auch richtig drauf, wird richtig gut. Ansonsten, ihr Lieben, sehen und hören wir uns nächste Woche. Ach so, und liebe Grüße an die Leute, die zur Show gekommen sind, an die Hookliner und Hookliner, ich habe mich richtig gefreut. Und ich muss dir noch von unserer Hooklinerin Jasmin sagen, dass sie noch 2 Armbänder für uns hat, die sich nicht getraut hat, bei der Show irgendwie uns zu überreichen.
Hey!
Freut sie sich bestimmt auch. Da habe ich jetzt noch dran gedacht. Die wollte noch, ich habe die Nachricht aber viel zu spät gelesen, die wollte, dass ich mich nochmal am nächsten Tag mit ihr treffe, das hat leider nicht geklappt, um die Armbänder zu überreichen, da hätte ich dir natürlich deins auch gegeben. Und ich habe noch von einer anderen Hooklinerin, Alter, was ist denn hier los, Johnny Dog?
Junge.
Ich habe noch von einer anderen Hooklinerin noch einen Wein bekommen.
Herrlich.
Von der lieben Yvonne.
Hey.
Für einen Rotwein, den wir jetzt gleich aufmachen werden, wenn du das nächste Mal bei mir bist im Studio und wir Podcast.
Auf jeden Fall, da wollen wir noch Termine machen, Digga. Wir müssen mal gleich hier noch unsere WhatsApp connecten.
Das stimmt allerdings. Wir werden hier von Geschenken überhäuft. Und du kannst vielleicht, wollen wir das mit der Tasse vom Jednetzwerk, wollen wir das eigentlich jetzt schon mal ansprechen?
Ja, also.
Oder ist es noch nicht so richtig
getrocknet? Ja, so ganz in trockenen Tüchern ist noch nicht, aber ich sag mal, Leute, es sieht gut aus. Also ihr dürft gespannt sein. So, Leute, ich muss jetzt leider echt los. Brudi muss los. Kuss auf die Nuss, Leute. Wir hören uns nächste Woche.
Ihr Lieben, wir sehen und hören uns nächste Woche. Wir haben euch lieb. Kiss auf die Nüsse und bis gleich.
Bis dann. 1, 2, 3.